das Witzige ist, als ich so relativ schon, also ich würde jetzt nicht, also doch, ich benutze jetzt den Begriff austherapiert war, also nachdem ich jahrelang Therapie gemacht habe und eigentlich so die ganzen Traumata und großen Probleme besprochen habe und geklärt habe, kamen wir genau zu diesen Alltagspunkten, die mir immer noch schwer fallen. Und meine Therapeutin hat da so ein cooles Beispiel gesagt, das sage ich dir jetzt auch und das erzähle ich immer allen. Gerade solche Hindernisse wie, keine Ahnung, jetzt so beim Amt anrufen oder so. Ja. Oder genau, muss man sich immer vorstellen, wie das ist so ein Gummiband. So. Und am Anfang ist das noch richtig störrisch und richtig, wie sagt man zum Gummiband, so fest. Und umso öfter du dran ziehst, umso mehr wird das ausgeleiert und irgendwann reißt das. Und jetzt, wenn ich so irgendwo beim Amt oder so anrufen muss, denke ich mir, okay, du musst jetzt nochmal an diesem Gummiband ziehen.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen bei Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der tollen Betty Taube wortwörtlich über das Fliegen. Für mich war das Gespräch mit Betty ein ganzes Paket voll Inspiration. Deshalb euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
Hallo, liebe Betty. Hallo. Schön, dass du da bist.
Freut mich. Dankeschön.
Also, ich fange mal mit der profansten und schwierigsten Frage zugleich an. Wie geht's dir?
Diese Frage kann ich ganz ehrlich mit sehr gut beantworten. Ich bin immer sehr vorsichtig, was diese Frage angeht, weil wir haben das ja irgendwie so drin, dass wir automatisch mit gut antworten. Das habe ich früher auch gemacht. Und heute kann ich aber wirklich sagen, dass es mir sehr gut geht. Wie geht's dir?
Und es ist lieb, dass du fragst. Mir geht's auch sehr gut. Ich habe vorhin festgestellt, dass ich bin so ein bisschen körperlich erschöpft, weil ich wahnsinnig viel gearbeitet habe. Aber ich habe so übertrieben gute Laune.
Ja.
Und es ist irgendwie so eine ganz seltsame Kombi. Mhm. Ne? Also manchmal ist ja auch umgekehrt, dass man irgendwie denkt, so, aber ich bin irgendwie so, ich bin so ein bisschen müde, aber ich bin total fröhlich dabei.
Das ist gut, weil ich habe bei mir festgestellt, in den letzten Wochen war es so eine richtige Achterbahnfahrt. Also ich hatte wirklich so Tage, da war ich richtig down, auch so mental und so. Aber jetzt so seit einer Woche ist wieder die Achterbahn oben.
Voll gut. Ist was passiert oder ist einfach so?
Nee, bei mir ist das irgendwie so. Also ich kann mittlerweile sehr, sehr gut in mich reinfühlen und weiß genau, wann ich Pausen brauche und wann nicht. Und so vor einer Woche habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du mal im Gang zurückschalten. Und ja, das habe ich jetzt so ein bisschen gemacht und jetzt ist schon viel besser geworden.
Okay, also das heißt, du hast schon aktiv was dafür getan, dass es dir besser geht.
Ja, beziehungsweise ich achte schon mehr darauf. Ja. Früher habe ich so gar nicht auf mein inneres Gefühl gehört und jetzt mache ich das sehr gut.
Also, pass auf, jetzt habe ich das Problem, dass ich dazu ganz viel fragen möchte, aber dass ich eigentlich noch kurz die Frage reinschieben muss und möchte, dann doch auch.
Ja.
Ich mache nämlich eine Anfangsfrage immer, dass ich dich bitte, dich einmal selber vorzustellen mit den Fakten, die du findest, dass die Leute von dir wissen sollten.
Also, mein Name ist Betty Taube. Ich werde in einem Monat 30. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Komme aus Potsdam und viele kennen mich wahrscheinlich in Verbindung mit Germany's Next Topmodel. Das ist aber mittlerweile 10 Jahre her. Und ich mochte das ganz lange nicht, damit in Verbindung gebracht zu werden. Aber jetzt finde ich es okay. Was mache ich noch so in meiner Freizeit? Ich habe so ein bisschen so ein Pippi-Langstrumpf-Leben. Ich mache heute das, was mir gefällt. Bin natürlich auf Social Media unterwegs. Habe jahrelang gemodelt und jetzt befasse ich mich eigentlich eher so auf Social Media mit den Themen Autos und Flugzeuge und das, was mir Spaß macht. Genau.
Okay. Wieso machen dir Flugzeuge Spaß?
Komischerweise habe ich als Kind schon immer gesagt, Oma, wenn du irgendwann alt bist, dann bin ich Pilotin und habe keine Zeit für dich und dann musst du ins Heim. Also dieser Traum vom Fliegen war wohl schon immer in mir drin. Ich hatte natürlich aber ganz lange nicht das Geld, um diesen Traum irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen. Und habe jetzt, glaube ich, vor 5, 6, 7 Jahren mittlerweile meinen Flugschein gemacht und fliege hobbymäßig.
Mega geil.
Ja.
Und bist du da auch, also bist du nach den Jahren immer noch, also bist du überhaupt aufgeregt dann, wenn du startest?
Schon, weil ich mache das nicht täglich,
so
wie Autofahren oder so und deswegen bin ich schon immer davor so ein bisschen aufgeregt, aber sobald ich dann abgehoben bin, ach, es ist einfach nur noch ein tolles Gefühl und dann fühle ich mich auch wieder sicher.
Darf man überhaupt ganz alleine fliegen?
Ja,
ich habe gar keine Ahnung.
Darf man. Ja. Eigentlich im Prinzip ist es das Gleiche wie Autofahren, nur in der Luft.
Okay. Und fliegst du dann, wo fliegst du hin?
Wo fliege ich hin? Also, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich gerade fürs Fliegen habe. Leider ein bisschen zu wenig. Aber ansonsten fliege ich mit einer Freundin, die auch ihren Flugschein gemacht hat, so zu Tagesausflügen. Und mein Traum ist es eigentlich, dass ich auch mal schaffe, zu einem Job zu fliegen. Aber das hat bis jetzt noch nicht geklappt.
Und hast du ein Private Jet?
Nein. Das wär's ja. Nee, das fragen immer die meisten, ob ich ein eigenes Flugzeug habe. Ja. Aber so reich bin ich dann doch nicht. Und es ist viel zu umständlich und wirklich, nee. Also ich borg mir immer Flugzeuge aus.
Okay. Es kann ja sein, dass es irgendwie, also ich habe wirklich null Ahnung, dass es irgendwie ja auch günstige, gebrauchte ja Flugzeuge. Also keine Ahnung. Ich meine, es ja ist ja wie mit zum Beispiel Booten, ne? Ja. Also es gibt Yachten
ja
und dann kannst du ja aber auch ein kleines ja Motorboot haben, was du auch ohne ja Millionär zu sein dir irgendwie
leisten kannst. Das ist bei Flugzeugen ähnlich,
ja,
aber du brauchst dann eine Halle, wo dieses Flugzeug steht und ja die Versicherung ist auch richtig teuer und ein Flugzeug muss alle 50 Stunden quasi zum TÜV, also zur Wartung
ja
und das ist auch richtig kostenintensiv und so und nee. Nee, okay, nee, nee, da gebe ich mein Geld lieber für andere Dinge aus.
Also alle 50 Flugstunden
genau,
sozusagen.
Mehr.
Ja, okay.
Mhm.
Cool. Aber witzig, dass das ja schon, dass du es schon als Kind wusstest. Mhm. Also ich finde es, ich treffe immer wieder Menschen, die, also wir haben ja vorhin kurz gesprochen, oder ich habe mit welche Podcast-Folgen du dir auch angehört
ja
hast. Und die vorletzte oder vorvorletzte war ja mit dem Daniel Zillmann und der ist Schauspieler und mhm der hat es eben auch erzählt, dass er eben schon wirklich als Kind
ja
wusste, dass er Schauspieler werden mhm will. Und ich finde das total toll. Also ich höre das immer wieder, dass Menschen oder Ebo, die Musikerin, mhm hat es ja auch gesagt, dass sie einfach auch schon total früh angefangen
ja
hat mit der Musik. Und ich kann das so gar nicht sagen. Also ich bin ja meine Haupterwerbstätigkeit ist Fotografie neben dem Podcast. Das habe ich aber als Teenager irgendwann angefangen und
okay
so als ganz kleines, also als Grundschulkind mhm oder so. Keine Ahnung, was ich da werden wollte. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern.
Da wollte ich aber auch was anderes werden. Ich wollte jahrelang Feuerwehrfrau werden.
Ja.
Und dann wollte ich Rechtsmedizinerin werden.
Okay,
ja,
auf jeden Fall eher so männlich gelesene Berufe auch.
Ja, bei mir war das ganz komisch. Auch immer, wenn ich Haustiere hatte, die waren für mich immer männlich. Und komischerweise sind Gegenstände für mich auch alle männlich. Irgendwie habe ich so ein Ding mit Männlichkeit wohl, keine Ahnung.
Und hast du denn aber so jetzt, wenn du sagst Feuerwehrfrau mhm und so und eben auch das Fliegen, also dass du schon wusstest, dass du als Frau in einem Flugzeug sitzen willst und das selber fliegen willst, hattest du dafür Vorbilder?
Gar nicht, nee. Ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich so nach anderen Menschen geguckt. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich jetzt wirklich Lust hatte. Aber es war schon immer so ein bisschen, ich wollte mir immer ein bisschen was beweisen
ja
und so anderen zeigen, so guck mal, was ich kann, was so ein bisschen außergewöhnlich ist. Da hatte ich immer so ein Fable dafür.
Ja. Aber also ich finde es super spannend, weil dann ist ja die Frage so, okay, bist du so erzogen worden,
mhm,
dass du so, du kannst alles schaffen oder hattest du, da bist du einfach
nee, das, also,
als gesegnetes Kind mit gutem Ego auf die Welt gekommen?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur zum Beispiel damals, als so meine Freundinnen immer mit mir Barbie gespielt haben, fand ich Barbies immer blöd. Ich wollte immer das Auto fahren. Also das Barbie-Auto war okay und die Pferde gingen auch noch, aber so die Barbies an sich mit dem so, keine Ahnung, so umziehen und Schuhe anziehen und Handtasche, das hat mich nie interessiert. Ja.
Du wolltest was machen und was bewegen.
Ja, irgendwie schon was
ja
lenken.
Ja.
Was selbst steuern irgendwie. Das war immer mein Ding.
Ja.
Mhm.
Interessant.
Ja.
Hättest ja auch Truckerin werden.
Ja, aber jetzt bin ich ja quasi auch noch Hobby-Rennfahrerin. Da lenke ich ja zum Beispiel Autos.
Ja.
Ich bin jetzt mein erstes richtig offizielles Autorennen gefahren. Ja. Also ich habe ein paar zu viele Hobbys, eindeutig.
Okay. Wie schnell fährst du dann?
Schnell. Aber
wie schnell? Ich bin gerade voll im Mutti-Modus. Das tut
ja
mir leid. Ich kriege gerade richtig so ein bisschen so Herzrasen und denke, oh Gott, ist das nicht gefährlich?
Ja.
Wie schnell fährst du?
Also auf der Autobahn würde ich sagen, fahre ich sogar noch schneller als auf der Rennstrecke.
Okay, was ist das Schnellste in km/h, was du jemals gefahren bist?
Ich glaube 340, 350.
Okay.
Oder 360, irgendwie sowas. Schon okay. Sehr, sehr schnell, ja.
Okay.
Mhm. Aber ich liebe Adrenalin. Ich bin süchtig nach Adrenalin.
Bist du so ein Achterbahnkind gewesen, ja, oder bist du auch ein Achterbahn-Erwachsener?
Ja, ja, alles, was hoch und wild und schnell und so ein bisschen gefährlich ist, das liebe ich.
Okay, dann bist du wahrscheinlich auch schon Fallschirm gesprungen.
Ja, okay. Auch schon. Habe ich mich auch schon angemeldet für die Fallschirmsprungschule, dass ich irgendwann mal alleine springen kann.
Ja.
Steht auch noch auf dem Plan.
Okay.
Ja. Aber andererseits ist ganz witzig, so, ich habe irgendwie zwei Seiten, diese extreme Adrenalinseite, wo ich jeden Tag gefühlt einen neuen Adrenalinkick brauche. Und die andere Seite von mir ist so eine richtige Oma-Seite. Ich liebe das, zu Hause in Potsdam zu sitzen, weil Potsdam so klein und gemütlich, mit meinem Dackel auf der Couch Kuchen essen. Das finde ich super.
Okay.
Ja.
Zwei Seelen in deiner Brust.
Quasi, genau. Ja. Also ich war nie dieses Partymäuschen und so. Das mochte ich nie. Ich brauchte immer meine Ruhe oder mein Adrenalin. Fertig. Das hat sich eigentlich nicht geändert.
Okay, das mit dem Adrenalin finde ich super spannend, weil ich mich dann frage, so ist das so, ich muss überlegen, wie ich die Frage formuliere. Ich glaube, wenn wir jetzt keinen Podcast aufnehmen würden, sondern wir würden irgendwo was Sichtbares machen,
ja,
dann würde ich dich, glaube ich, fragen, ob du mir ein Diagramm aufzeichnen kannst, wie das so in Kurven verläuft. Also ist es so, dass du wirklich so, ist es wie so eine Sucht, dass du so einen Kick brauchst, oder ist es einfach was, wo so wie so eine Sportlerin, die halt irgendwie immer sagt so, ey, ich muss einfach im Training bleiben, ja, und dann aber, wenn ich sozusagen zu lange Pause habe, dann fehlt mir was, oder?
Es ist jetzt nicht so, dass ich das so richtig regelmäßig brauche. Ja, die Abstände kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Aber es ist eher so, mich selbst vor Herausforderungen stellen. Das liebe ich. Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich würde niemals in meinem Leben Bungee springen. Und auf einmal stehe ich da oben auf so einem Turm und denke mir so, okay, jetzt musst du aber schon springen. Und dann mache ich es auch. Also so meine eigene Hürde überwinden, das liebe ich.
Okay, das heißt, du suchst dir auch immer wieder neue Sachen.
Ja, immer wieder neue Abenteuer. Es gibt auch nichts, zu dem ich, glaube ich, Nein sagen würde. Früher habe ich immer gesagt, Bungee springen wäre das Einzige, was ich niemals machen würde. Habe ich aber jetzt mittlerweile schon gemacht.
Ja.
Ja.
Also ich liebe das. Ich bin jetzt schon, also du siehst es in meinem Gesicht so, ich bin total geflasht davon, weil das auf jeden Fall auch schon ganz, also sowohl im Podcast als auch in meinem Privatleben ganz, also es ist für mich auch ein sehr, sehr, sehr persönliches Thema,
okay,
weil ich habe super spät angefangen in meinem Leben, mich viele neue Sachen zu trauen.
Ach echt?
So, also ich habe so wirklich erst mit Ende 30, Anfang 40 habe ich wirklich erst gesagt, okay, ich mache jetzt neue Sachen.
Okay.
So, ne? Also mit so ganz viel Vorlaufzeit und manchmal auch so total absurde Sachen, wo man denkt, wieso ist das überhaupt schwierig? Ne? Und ich schon ganz, also öfter schon auch erzählt, dass ich zum Beispiel mich irgendwann überwunden habe, zu einem Hip-Hop-Tanzkurs zu gehen,
cool,
einfach weil das so wirklich aus meiner Jugend noch so ein richtiges, wie soll ich sagen, so ein
kleiner Traumwunsch?
Ja, nee, genau, das Gegenteil. Es war einfach eher ein Komplex, dass ich dachte so, nee, ich kann das nicht, ich darf das nicht und so. Und
okay,
ich dachte, ich will das wegarbeiten.
Mhm.
Und dass ich das so mit ganz viel, also wirklich auch Tränen im Training und so irgendwie überwunden habe und erst sehr spät in meinem Leben gelernt habe, dass man alles lernen kann.
Okay.
Ne? Und dass man, also, und das Krasse ist ja, umso öfter man etwas, das, also wirst du nix schon, bevor ich weiter gesprochen habe,
genau, ne?
Umso öfter man irgendwie was Neues macht und merkt, ich kann es erlernen, umso mehr traut man sich ja auch alles Weitere zu.
Ja, und es macht dann auch irgendwann Spaß, weil es geht ja nicht darum, dass du jetzt Hip-Hop-Weltmeisterin wirst, sondern einfach für dich, für deine Freizeit, für deine Seele und so. Und dann macht das ja auch Spaß.
Ja, genau. Aber ich finde, es macht halt so, also ich finde, es funktioniert. Also einerseits ist es so eine wahnsinnig schöne Erkenntnis, andererseits weiß ich, dass es eben auch umgekehrt in die andere Richtung ja auch passieren kann bei ganz vielen Menschen, wenn die sich nichts zutrauen, dass sie dann sozusagen auch genau in diesem, also es ist dann nicht unbedingt eine Abwärtsspirale, aber sie bleiben dann irgendwie in so einem Teufelskreis drin, ne? Dass sie so einfach dadurch, dass sie sich irgendwie nicht zutrauen, dann eben auch in ihrem Leben keinen Progress haben und dann sich das sozusagen selbst bestätigt, so, dass sie sagen, ja, ich schaffe ja eh nichts, ich erreiche ja eh nichts.
Ja, das ist gefährlich, natürlich. Ja.
Und ich finde das so, also ich weiß halt bei mir, dass zum Beispiel Therapie total viel geholfen hat, das irgendwie, also um diesen Kreis zu durchbrechen. Und deswegen finde ich aber so spannend, wenn Menschen einfach so von sich aus, also bei, so wie du es gerade erzählt hast, bist du ja quasi einfach, also ich habe gerade das Gefühl, du bist als Energiebündel auf die Welt gekommen, hast gedacht so, hier bin ich, gebt mir alle Fahrzeuge.
Ganz so war das
gebt mir
nicht.
Lenkrad.
Ganz so war das nicht. Ich glaube, ich weiß auch ein bisschen, wo das bei mir herkommt, weil ich hatte ja eine sehr schwierige Kindheit und hatte ja eine alkoholabhängige Mama und habe bis zu meinem, ich glaube, 10. oder 11. Lebensjahr bei ihr gelebt und bin dann im Kinderheim groß geworden. Das heißt, ich hatte nie für mich in meiner Kindheit die Möglichkeit, mich zu entfalten oder einfach mal das zu machen, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann 18, 19 war und über mich selbst bestimmen durfte, habe ich das alles nachgeholt. Also quasi meine Kindheit und dieses, boah, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, das kommt daher bei mir. Meine Frage an dich wäre jetzt gewesen, weißt du, wo das bei dir herkommt, dass du erst so spät damit angefangen hast, so auszubrechen und Dinge auszuprobieren?
Schwierige Frage. Also danke schön, dass du fragst. Aber ich glaube, ich kann es nicht so direkt beantworten. Ich kann dir sagen, dass ein großes Learning war. Also ich kannte dieses Konzept von Fight or Flight als Modus, so, das habe ich schon lange irgendwie verstanden, dass es das gibt. Und was ich aber nicht wusste und auch sehr spät gelernt habe, dass der dritte Modus ein Freeze ist. Und das ist eben, also jetzt in der Tierwelt sind das die Tiere, die sich totstellen oder das Reh, was auf der Straße stehen bleibt, wenn es von Autoscheinwerfern angestrahlt wird. Und als ich das verstanden habe, dass das sozusagen mein Überlebensmodus ist, dann habe ich verstanden, dass ich den durchbrechen muss. Mhm. Und dann habe ich als allererstes, also Mantra, ich mag das Wort eigentlich nicht, oder also selbst kreiertes Narrativ, habe ich für mich aufgeschrieben, in Handlung bleiben. Mhm. Und ich glaube, das war sozusagen, also ich kann dir nicht sagen, woher es kommt, aber ich kann dir sagen, dass ich es damit aufgelöst habe, dass ich sozusagen erkannt habe, dass Handeln mich weiterbringt und dass dieses Verharren einfach eigentlich problematisch ist und dass es mir nicht hilft und dass ich auch nicht irgendwie mich totstellen muss, weil nicht irgendwie ein gefährliches Raubtier kommt und an mir schnüffelt und in mich reinbeißt, weil es merkt, ich bin noch lebendig im übertragenen Sinne, sondern dass es auch total okay ist, einfach zu sagen, okay, ich darf kreieren, ich darf, also die schönste Erkenntnis, die sozusagen damit gewonnen ist, und das passt ja irgendwie ganz gut mit dem, dass du sagst, hey, ich habe meine Kindheit nachgeholt, ist, ich darf mein Leben selber gestalten. Ja. Ich habe die Möglichkeiten und ich darf mir auch die Möglichkeiten kreieren, weil man hat ja nicht so, du hast ja nicht mit deiner Volljährigkeit alle Ressourcen gehabt. Du wirst ja nicht mit 18, hattest du nicht das Geld, um Pilotenschein zu machen. Aber du hattest anscheinend schon die Energie und so viel Lebenshunger wahrscheinlich, so interpretiere ich das gerade.
Das klingt gut, das ist ein gutes Wort.
Dass du sozusagen darauf hingearbeitet hast, dass du gesagt hast, okay, ich tue jetzt alles dafür, dass ich das, also ich mutmaße jetzt, aber ist es so, trifft es das einigermaßen oder?
Zu 100%.
Ja.
Voll.
Ja.
Ja. Und ich war natürlich am Anfang auch ängstlich und so. Und das bin ich heute noch manchmal, wenn ich neue Dinge ausprobiere. Zum Beispiel meine Freundin hat mich auch vor einem Jahr das erste Mal zu einem Tanzkurs geschickt. Also, oder mitgeschleppt. Und ich war so aufgeregt und ich dachte auch so, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und umso öfter ich es gemacht habe, umso mehr hat es auch Spaß gemacht und so. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich mache das und dann funktioniert das direkt.
Guck mal, was ich für dumme Klischees im Kopf habe, dass ich dachte, ja, du hast jahrelang gemodelt, du kannst sowieso auf jeden Fall safe tanzen.
Aber das ist dann auch wieder mein Kopf, weil ich merke dann so, ich habe das Problem, dass ich bei ganz vielen Dingen, die ich mache, mir so denke, oh Gott, wie beurteilen das andere jetzt? So, wenn mich da jemand beim Tanzen sieht und so, vielleicht kennt er mich und dann sieht er mich und denkt so, boah, die kann gar nicht tanzen oder so. Davor habe ich dann immer Angst gehabt, aber das habe ich mittlerweile auch mit Therapie voll abgelegt. Dass ich so Wert darauf gebe, was andere jetzt darüber denken und so. Weil ich wurde in meiner Kindheit oft dafür jetzt nicht krass gehänselt, aber schon manchmal dumm dafür angemacht, dass ich immer noch so kindlich bin und so kindisch bin. Und das hat mich voll getroffen. Und mittlerweile finde ich, ist das voll die schöne Eigenschaft, dass ich immer noch so verspielt bin und kindisch bin und so. Und ich bin stolz darauf. Und früher habe ich mich von diesen anderen Leuten so einengen lassen. Und jetzt bin ich einfach stolz auf meine Eigenschaften, die ich habe. Und selbst wenn ich tanze und das sieht dumm aus, mir macht es Spaß in dem Moment. Und dann ist es mir egal, was andere denken.
Mhm.
Ja.
Aber schön.
Das war auch ein langer Prozess, das war nicht immer so. Und ich merke auch, manchmal klappt das heutzutage besser und manchmal nicht.
Ja, ich habe mehrere Gedanken dazu. Mhm. Also einmal, weil du sagst, es klappt noch nicht oder es ist noch ein Prozess. Auch das finde ich irgendwie eine der schönsten Erkenntnisse, auch zu begreifen, dass wir ja auch unser Leben lang wachsen dürfen und uns weiterentwickeln und uns verändern dürfen.
Ja.
Aber was ich dich vorhin fragen wollte, also jetzt als fragen wollte, was definierst du denn als kindisch? Also wo findest du dich kindisch, auch wenn es jetzt positiv frames, aber da bin ich neugierig.
Na, damals zum Beispiel, wenn die anderen, also in der Schulzeit war es extrem, weil die anderen waren schon alle ganz reif und vernünftig und ich wollte immer noch so Verstecke und Fange spielen. Also ich hing da schon deutlich hinterher und dafür wurde ich immer gemobbt. Und heute zum Beispiel bin ich auch in vielen Sachen immer noch kindisch. Also ich alber total gerne rum, rede total gerne Blödsinn, springe immer noch total gerne auf dem Trampolin, mache Ratschläge, Purzelbäume und so, wo jeder sich so denkt, Junge, du bist fast 30, da macht man das nicht mehr. So, also das, also dem begegne ich immer noch sehr oft und mittlerweile denke ich mir so, nö, ich mache, was ich will.
Also ich feiere dich dafür, absolut. Und ich kann dir halt als Mutter von zwei Kindern zum Beispiel sagen, also ich bin total dankbar, dass meine Kinder mir auf jeden Fall eher nochmal auch mich daran erinnern, wie gut es tut, Purzelbäume zu schlagen oder irgendwo drauf zu springen oder dass ich irgendwie merke, so ich habe zum Beispiel überhaupt durch die Kinder ganz viel entdeckt, was ich mir vielleicht als Kind irgendwann abtrainiert habe. Also du hast es gerade so gesagt, ja, das macht man dann irgendwann nicht mehr so. Und eigentlich klappen sich dann ja schon bei mir die Zehennägel hoch, obwohl ich das selber so gut kenne, auch so zu denken.
Ja.
Ne? Und ich finde das total, also ich würde das so vielen Erwachsenen wünschen, so, springt doch mal Trampolin, wisst ihr, wie geil das ist?
Das
und was man so, wenn es so saust im Bauch.
Voll, ja.
Ja.
Aber ja, so ist das. Aber andererseits, habe ich dann auch manchmal immer noch Probleme, weil ich gerade so kindisch bin, in anderen Verhaltensweisen, zum Beispiel so wichtige Termine machen oder so. Ich bin dann so, nö, das mache ich morgen oder so. Manchmal hindert das dann einen auch.
Ah, okay, weißt also du? Weil du so im Moment lebst.
Genau, ja, oder so wichtige Entscheidungen treffen oder mich auf Dinge festlegen, also die eigentlich so im Erwachsenenalter schon irgendwann entscheidend werden. Das kann ich super schlecht. So.
Du meinst, dass du jetzt noch kein Haus gebaut hast?
Zum Beispiel das. Oder
ich auch nicht, wenn es dich brüllt.
So, wenn es ums Thema Altersvorsorge oder sowas geht. Ich bin wirklich so ein Mensch, der lebt wirklich von heute auf morgen in den Tag hinein. Und das kann halt auch manchmal problematisch sein.
Aber also ist es für dich problematisch oder denkst du, es ist problematisch?
Es macht mir Angst, manchmal. Manchmal macht es mir Angst, weil ich so sehe, okay, so 90% der Leute in meinem Alter machen jetzt das, das und das, aber du machst was ganz anderes. Und dann habe ich immer Angst, dass ich zum Beispiel für später nicht richtig abgesichert bin oder dies und das. Und ja, das macht mir eher Angst.
Okay, spannend.
Obwohl, komischerweise, ich jetzt für mich in diesem Moment weiß, das brauchst du gerade gar nicht oder das würde dich gerade nicht glücklich machen. Aber irgendwie von außen dieser Druck kommt dann manchmal doch durch.
Ja.
Gerade das Thema zum Beispiel Kinder bekommen. Also ich bin jetzt 29, werde jetzt 30 und alle meine Freundinnen haben schon Kinder oder bekommen gerade ihr zweites Kind. Und obwohl ich weiß, also für mich weiß, ich wäre gerade gar nicht bereit, Kinder zu bekommen. Ich hätte zwar irgendwann mal gerne welche, macht mir das so ein bisschen Druck. Weil dann kommen schon die Ersten und sagen, oh, 29, schon ein bisschen spät jetzt für Kinder kriegen und so. Und ich weiß so, nee, eigentlich geht das schon noch. Aber manchmal kann ich da nicht gut unterscheiden.
Also ich möchte jetzt so ganz unkorrekt sagen, es geht euch einfach einen Scheißdreck an.
Ja, erstmal das, genau. Ja.
Wer wann, wie, wo Kinder bekommt. Mhm. Aber ich verstehe natürlich trotzdem auch genau diese, also ich meine, das ist ja leider so, dass eben
Ja.
Menschen mit Uterus und eben überhaupt, also einfach, egal ob sie einen Kinderwunsch haben oder nicht, trotzdem sich einfach damit beschäftigen und dass eben diese 30 auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich meine, klar, es gibt eben einfach so irgendwo eine biologische Uhr und irgendwie hat jemand die so auf diese 30 gestellt, so von wegen, jetzt muss man anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich schon Wahnsinn, dass es immer noch so ist.
Ja.
Ne? Und dass es eben einfach, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe mir irgendwann vorgenommen, dass ich weder zum Thema Kinderwunsch, noch zum Thema Schwangerschaft, noch zum Thema Kinder haben und Erziehung irgendwelche Meinungen äußern möchte, weil ich selber so viel ungefragte Meinung dazu bekommen habe, dass ich mir das wirklich selber geschworen habe. Also richtig innerer Dialog, bitte halt deine Klappe und sag nichts. Und der einzige Satz, den ich immer nur sage, so vertraue auf dein eigenes Bauchgefühl, also zu all diesen Themen. Und trotzdem ist es ja aber super spannend, jetzt darüber mit dir zu reden, weil es, weil du es gerade erwähnt hast als persönliches Thema und es ja trotzdem auch ein gesellschaftliches Thema.
Voll. Ja. Genau, und umso näher du irgendwie an diese 30 kommst, umso relevanter wird dieses Thema auf einmal, obwohl es für mich jetzt zum Beispiel halt in meinem Leben noch gar nicht relevant ist, aber ich werde von außen so oft damit konfrontiert, dass dann irgendwie dieser Druck schon entsteht.
Ja. Ja. Also ich finde, Kinderwunsch ist nochmal special. Alles andere, was du gesagt hast, so mit irgendwie Dinge erreichen, so, also keine Ahnung, Status oder Altersvorsorge oder so. Da da habe ich eine Meinung dazu, die ich äußern möchte. Und ich finde das total legitim, wenn Menschen ganz viele Versicherungen haben und irgendwie eine Lebensversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine gute Altersvorsorge und so. Ich gehöre nicht dazu.
Obwohl ich
seit 20 Jahren Freiberuflerin bin und ich glaube, ich bin da nicht gut aufgestellt.
Ich auch nicht.
Aber es gibt dann diese Momente, wo ich denke, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Leben. Und ich glaube, und es klingt jetzt super hart, was ich sage, was ist immer so mein Check-up Maßstab, so, sorry dafür, dass ich jetzt so schlimm sage, aber ich sag immer, okay, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann bin ich bis hierhin total happy. Also niemals.
Ey, das habe ich auch letztens gesagt, wirklich. Ich würde total glücklich sterben.
Ja.
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 Ohne dass mir irgendwas fehlen würde.
Ja.
Ja.
Und ich finde, das ist irgendwie, also ich finde, das ist halt auch ein total valider Maßstab, den man für sich selber haben kann. Also ich finde, es gibt da einfach keinen richtig oder falsch, weil es gibt Menschen, die haben dieses Sicherheitsbedürfnis und wenn die sich bewusst dafür entscheiden und also es kann dich ja auch total auffangen, also es kann ja auch in deinem Leben irgendwann passieren, dass du sagst, zum Glück hatte ich diese Lebensversicherung, zum Glück habe ich das gemacht, weil das ist jetzt hier mein Saving oder was auch immer.
Ja.
Muss es aber nicht, weil es ist ja nur eine Versicherung und nicht eben eine Garantie dafür, dass du glücklich wirst in deinem Leben. Und umgekehrt ist es halt genauso. Ne? Du kannst halt super gut durchs Leben kommen mit, ich möchte, glaube ich, deinen Begriff kindisch, ich hänge da die ganze Zeit noch so dran, weil, weißt du, was mir auffällt, dass der Begriff so negativ konnotiert ist.
Ja, ne?
Und eigentlich ist jetzt die Frage, ob man jetzt einen anderen Begriff benutzt, ob wir einen anderen Begriff benutzen, dann hätte ich nämlich irgendwie überlegt, ob man das lebendig nennt, weil das fände ich irgendwie schön, ne? Wenn du sagst so, also gerade wenn wir jetzt in diesem Bewegungsmodus sind, die Purzelbäume. Und dann habe ich aber auch gedacht, ob vielleicht kindisch auch, ob man den Begriff nicht auch vielleicht viel positiver lesen kann im Sinne von,
ich finde,
von,
man sollte den positiver lesen.
Ja, wie, weil vielleicht ist kindisch einfach nur auch ein anderes Wort für spielerisch.
Ja, spielerisch ist auch richtig gut.
Ja.
Ja, das ist ein guter Begriff.
Und wenn du einfach sagst, ich bin ein, also weil wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich bin noch so kindisch, dann impliziert das ja so ein bisschen, dass du oder andere Menschen den Anspruch haben, dass du irgendwann, wir beide machen die ganze Zeit Anführungszeichen, die man nicht sieht, nur mit den Fingern hier, ja, also in Anführungszeichen noch nicht erwachsen bist.
Ja.
Ne? Und dann denkst du so, nee, what the fuck? Mhm. So, das, darum geht's gar nicht, sondern du bist einfach ein lebendiger und ein spielerischer Mensch. Ja. Und das sind voll die coolen Eigenschaften.
Das hast du gut erkannt. Das übernehme ich so.
Cool.
Ja.
Okay, was ist deine nächste Herausforderung? Du siehst so aus, als hättest du schon ein paar Pläne.
Meine nächste Herausforderung. Ich möchte ein Buch schreiben. So, und das ist eigentlich wirklich meine Herausforderung, weil wenn ich jetzt so auf die Rennstrecke gehe oder zum Flugplatz, ist es ja für mich keine Herausforderung mehr, sondern einfach nur Spaß. Und ich nenne es auch immer eine Art von Therapie. Und die Herausforderung wird sein, ich möchte ein Buch schreiben. Das Ding ist, ich kann noch nicht so gut einordnen, zu welchem Thema genau. Also es soll auf jeden Fall mit meiner Kindheit zu tun haben. Ja, und das wird so ein ganz großes Projekt und davor habe ich schon ein bisschen, nicht Angst, ich freue mich darauf, aber eher Respekt.
Mhm.
Ja.
Ich habe super Respekt vorm Schreiben.
Ja, ja. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben, aber darauf bin ich nicht wirklich stolz, weil ich habe da sehr viel, also ich habe selbst geschrieben und da war ich mir mit dem Verlag am Ende leider nicht so einig und dann ist das Buch leider rausgekommen und ich würde nicht sagen, dass ich so zu 100% dahinter stehe.
Okay.
So, und dieses Mal soll es zu 100 Millionen % so sein, dass ich dahinter stehe.
Mhm.
Ja.
Aber schreibst du im Alltag? Also bist du jemand, also schreibst du Tagebuch, schreibst du Briefe?
Leider nicht, leider viel zu selten. Ich habe zwar so eine App, so eine Achtsamkeitsübungs-App.
Ja.
Und da versuche ich so jeden Abend zum Beispiel 3 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin.
Mhm.
Das mache ich schon. Oder ich habe ja einen guten Plan. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt wirklich handschriftlich mache. Weil ich habe tatsächlich noch einen Kalender, wo ich mit Stift eintrage, wann ich was habe. Und wer einen guten Plan kennt, weiß ja, dass da auch ganz viele Achtsamkeitsübungen drin sind. Und da kritzel ich dann schon immer rein.
Okay.
Ja, aber ich schreibe jetzt nicht irgendwie lange Texte oder Tagebuch oder Briefe, obwohl ich mir das eigentlich immer vornehme, das mal zu machen. In meiner Klinik ich war schon mal in der Klinik wegen Depression und da wurde ich gezwungen, Tagebuch zu schreiben. Und
Gott, das klingt voll schlimm, gezwungen.
Naja, was heißt gezwungen, aber es war Teil meiner Therapie und das fand ich dann eigentlich ganz schön, weil wenn ich mir das jetzt mal angucke, also der Moment eigentlich, wo ich mir das jetzt angucke, der ist ganz spannend, weil dann denkst du dir so, boah, krass, so ging es mir an dem Tag oder keine Ahnung.
Mhm.
Das finde ich schon spannend. Aber ja, deswegen wird das mit dem Buch schreiben jetzt wieder ein ganz anderer Modus. Ich glaube, der Anfang ist schwer, aber wenn du dann im Flow bist, dann kann ich mir vorstellen, sitze ich so vor meinem Laptop, blablabla.
Aber hast du vor, es alleine zu schreiben?
Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich meine Therapeutin mit ins Boot hole.
Ja.
Weil vielleicht habe ich auch Lust, dass sie so diesen psychologischen Aspekt so ein bisschen erklärt. Zum Beispiel, wo die und die Verhaltensweise von mir jetzt herkommt, wie man das so in der Psychologie nennt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Oh, das klingt super spannend.
Ja, ja.
Also das ist quasi so was Autobiografisches, ja, ist und dann aber so, ich genau, denke jetzt gerade laut, also quasi so direkt die Sekundärliteratur, mhm, dazu, so wie man so im Deutschunterricht so dann noch,
ja,
so erklärt,
genau,
ein extra Heft hat, mhm, so.
Ja.
Und das ist aber sozusagen two in one in einem Buch.
Ja.
Das ist ja ein super geiles Konzept.
Ja, da,
ja.
Das ist immer so die erste Idee, die ich habe. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ich will es natürlich jetzt nicht, dass sie das so übertrieben in Fachsprache dann macht, sondern,
ja,
so, dass es wirklich jeder versteht.
Mhm.
So.
Und das erinnert mich an was total Schönes. Ich habe als Kind unheimlich viel Erich Kästner gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Erich Kästner auch gelesen,
ja,
ein paar,
ja,
Sachen? Und es gibt so ein paar Bücher, wo er so nach jedem Kapitel so Nachdenkereien,
mhm,
hat. Ne? Ich glaube, bei Pünktchen und Anton,
ja,
ist das auf jeden Fall so. Und das habe ich immer total geliebt,
mhm,
dass sozusagen dann immer noch mal so eine extra Perspektive,
ja,
da drin war. Daran erinnert,
ja,
mich das gerade.
Ja, ich merke das zum Beispiel bei mir, wenn ich meistens Bücher lese, dann kritzel ich rein. So
wirklich?
Meine eigenen Gedanken oder so. Oder markiere mir so Sätze, die mir irgendwie voll viel geben. Und dann irgendwann, wenn ich nochmal so reingucke, dann ist das ganz spannend. Also wenn ich das dann irgendwie so ein paar Jahre später nochmal lese oder mir nochmal angucke, dann habe ich vielleicht sogar schon ganz andere Gedanken zu diesem Satz oder zu dieser Passage. Das ist ganz witzig.
Mhm.
Mhm.
Was liest du so? Oder hast du Lieblingsbücher? Puh,
also, da ist es ganz bunt gemischt. Von Herr der Ringe bis zu irgendwelchen archäologischen Dinosaurierbüchern. Da lese ich alles. Wirklich. Ich lieb's. Ich habe eine Zeit lang, also als es mir mental nicht gut ging, natürlich so ganz viel so, wer bin ich überhaupt und mein inneres Kind, solche Sachen gelesen.
Ja.
Und es hat mir echt geholfen, muss ich sagen, weil da waren ganz oft Dinge formuliert, die ich gefühlt habe, aber nie formulieren konnte. Also nie irgendwie in Worte packen konnte. Und dann konnte ich das endlich mal irgendwie aussprechen. Das hat mir geholfen.
Und bist du sonst aber auch so eine Romanleserin dann? Nee. Oder?
Nee, gar nicht.
Okay.
Ich liebe Fantasy.
Archäologische Saurierbücher, ja. Ist ja der Knaller.
Ich liebe Dinosaurier. Und immer wenn ich in irgendeinem Museum bin und mir diese Dinosaurier angucke, dann kaufe ich da immer irgendwelche Bücher zu diesen Dinosauriern. Ja, okay. Da sind wir wieder bei meinem Verspielten.
Ja, aber mega cool, super special. Ja. Ich bin leider schon wieder raus. Ich war mal gut in dem Thema, als es mal bei den Kindern aktuell war. Da kannte ich auch ein paar.
Ja.
Jetzt bin ich schon wieder total raus.
Aber es ist auch ein sehr komplexes Thema. Also ich vergesse auch meistens immer alles. Ich denke mir immer so, boah, das merke ich mir, falls ich irgendwann mal in irgendeiner Quizshow gefragt werde, dann weiß ich das. Aber dann habe ich es schon 2 Wochen später wieder vergessen. Ja.
Witzig. Aber wie schön. Und bist du da schon dran an der Buchgeschichte? Also ist es jetzt was ganz Konkretes?
Ich habe die ersten Telefonate mit Verlegen.
Mhm.
Und dieses Mal werde ich auch wirklich darauf achten, dass das auch zu mir passt. Oder dass die nicht was komplett anderes wollen, als ich mir das vorgestellt habe. Also wir sind wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Das ist eigentlich noch gar nicht spruchreif.
Okay.
Ja.
Aber du weißt eben schon, was deine nächste Herausforderung wird.
Ja.
Super cool. Soll ich dir erzählen, was meine letzte Herausforderung war? Und du lachst dich kaputt.
Nee, mach ich nicht.
Doch, also darfst du, weil ich lach mich selber darüber kaputt, weil es wirklich super, also es passt gerade so gut, dass du einfach so Auto und Flugzeuge und so weiter. Und ich bin eine gute Autofahrerin und ich habe auch keine Angst vorm Autofahren und ich fahre auch große Fahrzeuge, ne? Und ich bin auch ein paar Jahre mit so einem riesen Wohnmobil gefahren, was total schrottig war und wo man einfach so richtig die Kupplung drehen musste und all das.
Liebe ich.
Aber ich habe selber kein Auto mehr seit ein paar Jahren und manchmal brauche ich aber eins, ne? Und weißt du, dass ich mich nicht getraut habe? Ich hatte eine Hürde im Kopf und ich kann es dir nicht erklären. Es kann dir auch niemand erklären. Ich glaube, dafür gibt es einfach keine Erklärung. Ich habe mich nicht getraut, mich irgendwo so bei so einem Miles oder sowas anzumelden. Ich habe das nicht hingekriegt. Und ganz viele Menschen in meinem Freundeskreis wussten das auch so und haben gesagt, ja, mach das doch jetzt einfach. Und ich so, ich weiß nicht. Und ich konnte mich nicht überwinden. Und ich hatte irgendwie so viel Angst vor diesem Unbekannten, dass ich das die ganze Zeit vermieden habe.
Ja.
Und das ist ja aber einfach das Konzept. Du hast Angst vor was Unbekannten und dann machst du es nicht, weil du irgendwie diese Angst nicht benennen kannst.
Jetzt sage ich dir mal, dass es bei mir das Gleiche war. Und ich liebe ja Autofahren. Ich fahre täglich Auto.
Ja.
Und meine Freunde, also ich muss oft zum Flughafen.
Ja.
Und meine Freunde aus Potsdam haben gesagt, boah, mit dem Miles zum Flughafen nach Berlin ist das Beste, was man machen kann. Weil du musst keine Parkgebühren irgendwie bezahlen. Taxi ist ja, weiß ich nicht, 4-mal so teuer wie so ein Miles. Und ich war immer so, nee. Ich bin immer mit dem Taxi gefahren und so. Und jetzt habe ich mich nach 2 Jahren überreden lassen, anzumelden.
Nicht dein Ernst.
Und ich lieb's, muss ich sagen. Es ist das Beste, wirklich.
Ja.
Aber witzig, dass du das sagst, so Angst vor unbekannten Dingen. Das habe ich auch. Also ich traue mich zum Beispiel auch so ganz viele Dinge nicht. Ich hatte auch, also da lachst du mich jetzt auch aus, das ist eigentlich ein ähnliches Beispiel. Ich glaube, ich hatte bis vor 3 Jahren noch kein Online-Banking. Ich habe immer noch so Überweisungsscheine ausgefüllt, weil das war das, was ich kannte. Und dieses Online-Banking war für mich ja was ganz Verrücktes, was ganz Neues. Und ich hatte auch Angst davor.
Ja, es ist irgendwie dieselbe Liga, ne? Aber ich kann das total verstehen, also dass man so, und ich finde das total wichtig irgendwie, also schön, dass du das erzählst. Mhm. Also ich habe mich jetzt ich bin auch jetzt seit ungefähr 6 Wochen bin ich Team Miles.
Ja, und das macht Spaß.
Bin auch mit einem hierher gekommen,
genau,
weil ich irgendwie zu faul war zum Fahrradfahren, shame on me.
Das ist okay.
Genau, aber ich habe es auch geliebt so und dachte gerade, wie cool ich bin. Also es gibt einmal so viel Unabhängigkeit.
Und dann hast du auch dieses komische Glücksgefühl jedes Mal, wenn das funktioniert, wenn du diese App aufmachst und dieses Auto geht auf, dann denkst du dir so, boah, bin ich cool.
Ja.
Das habe ich auch.
Ja, voll.
Ich bin im 21. Jahrhundert angekommen, denke ich mir dann immer.
Ja.
Ja.
Okay, das, also du hast keine Ahnung, wie sehr mich das jetzt gerade entlastet, dass nee. Du das auch, und aber auch das mit dem Online-Banking finde ich total niedlich, dass du das erzählst, weil ich finde das irgendwie total wichtig, dass man sich das auch mal so erzählen kann, weil klar kann man jetzt auch so, wenn man jetzt über Emotionen spricht, zu sagen, ja, was hat dich in deinem Leben geprägt oder was ist, wovor hast du am meisten Angst oder was sind deine großen Ziele? Aber das ist ja, das sind ja manchmal diese kleinen Alltagssachen, die so verrückt sind.
Ja.
Ne? Dass Menschen bestimmte Sachen sich nicht trauen, dass Menschen sich nicht trauen, zuzutrauen, irgendwo hinzureisen, weil sie Angst haben, irgendwo an einem Bahnhof umzusteigen oder manche Menschen haben einfach Angst, irgendwo anzurufen bei irgendwelchen Institutionen oder Behörden. Also ich meine, da erreicht man eh keinen, aber egal.
Aber nee, das verstehe ich auch. Diese Angst verstehe ich auch komplett.
Ja.
Das Witzige ist, als ich so relativ schon, also ich würde jetzt nicht, also doch, ich benutze jetzt den Begriff, austherapiert war, also nachdem ich jahrelang Therapie gemacht habe und eigentlich so die ganzen Traumata und großen Probleme besprochen habe und geklärt habe, kamen wir genau zu diesen Alltagspunkten, die mir immer noch schwer fallen. Und meine Therapeutin hat da so ein cooles Beispiel gesagt, das sage ich dir jetzt auch und das erzähle ich immer allen. Gerade solche Hindernisse wie, keine Ahnung, jetzt so beim Amt anrufen oder so.
Yeah.
Oder genau, muss man sich immer vorstellen, wie das ist so ein Gummiband. So. Und am Anfang ist das noch richtig störrisch und richtig, wie sagt man zum Gummiband, so fest. Und umso öfter du dran ziehst, umso mehr wird das ausgeleiert und irgendwann reißt das. Und jetzt, wenn ich so irgendwo beim Amt oder so anrufen muss, denke ich mir, okay, du musst jetzt nochmal an diesem Gummiband ziehen. Und dann wird das wirklich von Mal zu Mal irgendwann einfacher und dann wird es vielleicht irgendwann gar kein Problem mehr sein. Stell mir mal dieses Gummiband vor.
Ja, das ist eine schöne Metapher.
Ja.
Ja. Und genau das, worüber wir im Prinzip die ganze Zeit sprechen, nämlich dass man Dinge erlernen kann.
Ja.
Und das halt aber der erste Schritt der schwerste ist.
Ja, genau.
Und aber umso öfter man erste Schritte macht im Leben, umso leichter fällt einem das dann auch bei Punkt 17, wo man dann sagt, okay, jetzt melde ich mich bei Miles an, jetzt habe ich Online-Banking, jetzt traue ich mich beim Bürgeramt einen Termin zu machen.
Ja, also es ist nicht nur ein Gummiband, sondern man hat ganz, ganz viele Gummibänder in seinem Leben.
Ja, genau, aber wenn man weiß, wo man zieht, also wenn man schon an mehreren gezogen hat, dann weiß man ja auch, wie es funktioniert und wie es sich anfühlt.
Und es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, so wie du zum Tanzkurs gehst und es voll in die Hose geht. So, ist auch okay, aber dann findest du halt irgendwas anderes. So, probier dich aus.
Ja, genau. Also das finde ich schön, dass du das sagst, weil das natürlich auch total okay ist, einfach zu sagen, okay, nee,
das ist nicht meins.
Ich muss das nicht machen.
Genau.
Ja.
Ja.
Und ich finde es schön, dass du auch so viele verschiedene, also du hast jetzt gerade ganz viel Therapie und Klinikerfahrung auch schon so immer nur so erwähnt. Darf ich fragen, wann du das erste Mal damit Kontakt hattest?
Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, als ich im Kinderheim war, schon so eine Art Therapie hatte, aber damit konnte ich nichts anfangen. Also die hat meine Fingernägel gemacht und ich habe nie verstanden, warum ich da eine Stunde in der Woche hin muss. Also deshalb würde ich das jetzt nicht als meine erste Therapie so an die große Glocke hängen. Aber vor, ich glaube mittlerweile ist es 5 Jahre her, habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Bin nicht mehr aus dem Bett gekommen, habe nichts mehr auf die Reihe bekommen, hatte ganz schlimme Gedanken in meinem Kopf. Und dann habe ich meine Tante angesprochen. Meine Tante arbeitet in der geschlossenen Psychiatrie. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie ist das eigentlich so? Kann man einfach so bei so einer Therapeutin anrufen? Und dann meinte sie so, ja, kann man machen. Und dann, als es immer schlimmer wurde und dann noch schlimmere Gedanken in meinen Kopf gekommen sind, habe ich gesagt, okay, ich merke, irgendwas stimmt nicht und ich muss jetzt was machen. Und dann habe ich einfach angerufen bei Nummern, die ich im Internet rausgesucht habe, mein Problem geschildert und die dritte Nummer, die ich angerufen habe, muss man auch sagen, das ist leider nicht Normalität, hat gesagt, ja, und eine Kollegin hat neu bei uns angefangen, die hat noch keine Patienten, also wenn du möchtest, kannst du morgen zu ihr gehen. Und dann bin ich auch zu ihr gegangen und sie hat mich gar nicht mehr nach Hause gelassen. Sie meinte, du musst in die Klinik. Du rufst jetzt jemanden an, der dich hier abholt und dann ist dein nächster Weg in die Klinik. Und ich fand das ganz schlimm in dem Moment, so, weil ich bin ja da hingekommen, das war meine allererste Therapieerfahrung und ich saß dann da und dachte mir so schlimm ist es schon, so, und als ich dann gehört habe, du gehst in die Klinik, dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt bin ich einen, böse genannt, also weil ich hatte ja damals auch keine Ahnung davon, Psyche und muss jetzt in die Klapse.
Ja.
So,
ja.
Das dachte ich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe eine Woche und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann haben schon alle gesagt, ja, schauen wir mal, ob eine Woche reicht. Die glauben nicht, dass eine Woche reicht. Und im Endeffekt war ich, glaube ich, 3 Monate dort. Ja. Mhm. Und so hat mein ganzer Therapielauf angefangen. Ich habe danach noch jahrelang Therapie weitergemacht. Ich glaube, 3, 4 Jahre. 3 Jahre. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ja.
Und wie stolz du auf dich sein kannst und wie toll, ja, dass du die Kraft hattest, in so einer schweren, mhm, Zeit, dich trotzdem selber drum zu kümmern. Ne?
Voll. Ja. Und ich, wenn mich jemand fragt, wie hast du das geschafft, also wo hast du diesen Mut hergenommen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war einfach mein Überlebensinstinkt innerlich, der gesagt, mhm, hat, du musst das jetzt machen.
Ja.
So, es gibt keinen anderen Weg. Und ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das gemacht habe.
Mhm. Mhm. Ja, und da gibt's, also genau, ja, und ich finde, ich möchte das, also schön, dass du stolz, mhm, drauf bist. Bei mir ist das auch total, also weil du das ja, wir können halt beides erzählen. Du kannst, ja, sagen, du bist stolz drauf und ich finde auch, du kannst stolz drauf sein. Und gleichzeitig erzählst du ja, wie sich's dann angefühlt, ja, hat, so von Dingen, ich muss in die Klapse. Ja. Also es gibt ja unheimlich viele, immer noch ganz viele negative Konnotationen,
ja,
irgendwie.
Hatte ich auch, hatte ich, mhm, ja auch, weil ich muss auch gestehen, dir bringt das ja keiner bei. So, du lernst nicht in der Schule was über mentale Gesundheit, du lernst nichts über psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depression, wenn man jetzt diesen Begriff nimmt, ne? Ich hatte davor gar keine Ahnung, was eine Depression ist. Man hat zwar immer gesagt, oh, du schaust heute so Depri oder sei mal nicht so depressiv oder so, aber das hat ja nichts damit zu tun. Also das ist ja wirklich eine richtige Krankheit und mit der bin ich dann halt erst in Konfrontation gekommen, als ich sie selbst hatte. Deswegen finde ich, müsste man da eigentlich auch generell besser aufklären, damit man nicht so eine Angst davor hat einfach.
Mhm.
Ja, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Also mittlerweile wird ja oft darüber gesprochen und deswegen tue ich ja auch hoffentlich meinen Beitrag dafür, dass es irgendwie normalisiert wird, darüber zu sprechen, normalisiert wird, zur Therapie zu gehen, sich Hilfe zu holen, damit man eben nicht mehr diese Klischees im Kopf hat von wegen, oh Gott, ich bin Psycho und muss in die Klapse.
Ja, vor allen Dingen, was auch immer das bedeutet, ich bin ein Psycho. Ja. Ne? Also weil, was sagst du, also dieser bisschen ausgeleierte Vergleich, mhm, mit, ja, wenn man sich ein Bein bricht, geht man ja auch zum, mhm, Arzt. Aber du sagst ja auch nicht so, wenn du ein Bein gebrochen hast, sagst du ja auch nicht, oh, ich bin so ein Loser, ich habe mir ein Bein gebrochen, ja, weißt, ja, du so. Sondern da hast du dir halt ein Bein gebrochen, mhm, da ist es einfach ein doofer Schicksalsschlag.
Ja.
Ne?
Mhm.
Es sei denn, du hast irgendwie, bist halt irgendwie betrunken, irgendeine Brücke runtergesprungen, dann,
ja,
bist du natürlich ein bisschen selber schuld, dass du dir das Bein gebrochen hast.
Aber, ja, aber wie gesagt, wir kommen ja aus dieser Generation, ich wurde nie darüber aufgeklärt, so, da wurde nicht drüber gesprochen, also über mentale Gesundheit, mhm, gar nicht. So, ich habe mir das quasi jetzt alles selber beigebracht und bin sehr froh, dass jetzt diese Generation mal anfängt, darüber zu reden.
Total. Also genau, ich bin ja so 2, 3 Tage älter als du.
Mm. Ja. Ja.
Und kann das halt nur bestätigen. Und habe aber auch, also das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass alle, also wenn ich mir jetzt so die Anfang 20-Jährigen, mm, angucke oder eben auch ja, selbst so die Teenager, ja, dass die einfach da schon auch ganz anderes Vokabular auch irgendwie, ja, zur Verfügung haben. Ne? Das ist total, mm, schön. Und ja, oder keine Ahnung, auch so in Serien oder was auch, ja, immer irgendwie, also die Erzählweise eine ganz, ganz andere ist als, mhm, das, mit dem ich so aufgewachsen bin. Und das ist tatsächlich auch was, warum ich immer ganz gerne nochmal so eine kleine Mini-Lanze für Social Media brechen, mhm, möchte, weil das, ja, so ja auch gerade so von ganz vielen Menschen so auch als so absolutes Teufelszeug irgendwie betrachtet, mhm, wird. Und ich sagen muss, nee, es ist einfach in meinen Augen ein Medium, was aber auch genau dazu beitragen kann, dass da irgendwie Communities, ja, entstehen, wo ein Austausch zu solchen Themen stattfindet, mhm, wo du, wenn du, also ich bin ohne Internet noch aufgewachsen, mhm, ne? Und wenn du dann im dörflichen Kontext im dörflichen Kontext irgendwie bist, so, dann hast du halt dein Umfeld, ja, ne? Oder es gab halt einfach Fernsehen, mhm, so. Und ich finde, dass du irgendwie jetzt irgendwo sonst wo in Pusemuckel irgendwo leben kannst, aber irgendwie über online,
ja,
einfach, also übers Internet, über Social Media eben besonders, mhm, Möglichkeiten hast, dich zu allen Themen irgendwie zu bilden. Das finde, ja, ich nach wie vor total schön.
Ist ist auch, muss ich auch sagen. Mhm. Oder
du
allein
hast ja
so
auch, also was würdest du zu deiner, du hast ja sehr, sehr viele Follower. Ist es so, weswegen folgen dir die Leute?
Das interessiert frage ich mich auch immer. Aber ich kriege ganz oft zu hören, dass ich so irgendwie so eine positive Art ausstrahle und das manchmal sehr ansteckend sein kann. Vielleicht das. Oder auch jetzt. Also ich habe ja auch quasi erst so richtig angefangen, dieses Jahr darüber zu sprechen, über meine Therapie, mal über meine Kindheit und so weiter und so fort. Ich habe das davor immer so angekratzt, aber nie so deep in die Materie reingegangen. Und seitdem kriege ich so viele tolle Nachrichten von Leuten, denen ich damit geholfen habe. Oder Leuten, die sich daran, also oder ich jetzt quasi ein Vorbild für die bin, oder die sich jetzt wirklich mal zu ihrer ersten Therapiestunde oder so angemeldet haben. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl und es macht mich richtig stolz. Aber ansonsten würde ich sagen, sind meine Follower bunt gemischt. Von Autofans, Flugzeugfans, keine Ahnung, alles dabei. So, ich habe ja auch bei mir, muss man sagen, nicht so einen roten Faden. Also du siehst ja jetzt nicht so wie so bei Fashion-Influencern so jeden Tag ein neues Outfit oder so. Ich mache auch mal eine Woche nix. Also bei mir ist es einfach so, wie ich bin. So.
Voll schön, dass du dir das auch erlaubst.
Ja, voll. Also mein Management ist davon immer nicht so begeistert, aber ich weiß genau, wann ich meine Pause brauche und wann nicht.
Ja.
Und dann nehme ich mir die auch einfach. Und egal, was welche sagen. Und egal, ob ich dadurch jetzt einen Kunden verloren habe und keine Ahnung. Das ist mir dann egal. Ja.
Guck mal, wie schön, dass du jetzt gerade denselben Satz nochmal gesagt hast, wie ganz am Anfang von unserem Gespräch. Ne? Weil da hast du auch gesagt, ich weiß, wann ich meine Pausen brauche.
Und, ja, habe ich aber erst durch Therapie gelernt.
Ja.
Dass ich auch mir das so eingestehe und mir das auch nehme. Ja.
Ja, und es ist doch auch einfach so viel nachhaltiger, ne? Also ich denke so dieses, es wird so viel darüber gesprochen, irgendwie, dass so die auch wieder, ich mache wieder Anführungszeichen, die jungen Menschen alle nicht mehr leistungsfähig und leistungsbereit sind. Ich denke so, nee, das ist einfach Bullshit, weil am Ende bist du einfach viel, also ja, selbst wenn man es nur rein kapitalistisch betrachtet, bist du ja viel leistungsfähiger, wenn du irgendwie mit deinen Ressourcen gut haushaltest.
Boah, das erinnert mich jetzt gerade an was. Also, ich habe ja erzählt, ich hatte Depression, schwere Depression und ich habe ja einen Flugschein. So, das beides in Kombination ist nicht gut. So, da hat nämlich das Luftfahrtbundesamt gesagt, du darfst nicht mehr fliegen.
Ja.
So, und für mich war Fliegen immer wie meine Therapiestunde so. Fliegen hat mir so viel Energie gegeben und so viel Positives, wenn ich da oben so eine Stunde rumfliege und die ganzen Probleme da unten bleiben und so, das ist für mich, als wenn ich eine Stunde meditiere oder so. Also es gibt mir ganz viel. Und als ich dann gehört habe, dass vielleicht mein Flugschein auch weggenommen werden kann, aufgrund meiner psychischen Erkrankung, die ich hatte, bin ich erstmal ein richtig großes Loch geflogen und ich war so sauer einfach, weil ich dachte mir, ich gehe seit Jahren zur Therapie und tue was dafür, damit ich mental gesund bleibe und trotzdem sagt da jemand, ja, das ist zu gefährlich und deswegen kriegst du vielleicht deinen Flugschein nicht mehr. Und ich kenne auch viele Piloten, die ihren Flugschein deshalb verloren haben, weil die gesagt haben, hey, mir geht's nicht gut und ich gehe zur Therapie. Und wie dumm ist das bitte? So, ich verstehe es nicht. So, das macht für mich einfach keinen Sinn. Und es gibt leider sehr viele Berufe immer noch, wo das ja immer noch ein No-Go ist, wenn man sagt, man geht zur Therapie oder man hat psychische Erkrankungen. Wir haben da schon ganz viele geschrieben, dass die sich nicht trauen, Therapie anzufangen, weil sie dann Probleme in ihrem Job hätten.
Ja, finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Mhm. Also danke, dass du das auch nochmal erwähnst, weil das habe ich auch schon oft gehört. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo das überall so ist, aber mit den Piloten hatte ich es halt auch schon mal irgendwann gehört. Ich weiß, dass es mit dem Beamtenstatus super schwierig sein kann. Ich denke so, ey, wir haben so viele Lehrkräfte als Beamte, wo ich mir doch wünschen würde, dass die, oder wenn du Lehramtsstudentin bist, dass ich denke, okay, wenn du, das ist ein, also Referendariat und so, das ist für viele super herausfordernd. Und ich will doch, dass Menschen austherapiert oder eben in guter Behandlung sind, gerade wenn sie irgendwie auch mit Kindern arbeiten.
Genau.
Und das ist so absurd, ne? Ja. Oder dass ich mir auch denke, so ja, ich möchte doch auch irgendwie, wenn eine Pilotin oder ein Pilot irgendwie psychische Probleme hat, dann will ich doch erst recht, dass diese Person sich Hilfe holen kann, weil nur weil die Diagnose fehlt, heißt ja nicht, dass damit das Problem gelöst
ist. Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, es kann halt wirklich jeden treffen. Gerade so eine Depression kann jeder bekommen.
Ja.
So, und nur weil du Pilot bist, heißt das nicht, dass du automatisch davon geschützt bist. So, du kannst, also viele Piloten werden auch psychisch krank oder keine Ahnung was oder auch andere Berufe. Und da finde ich, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen mehr dafür tun, dass das mehr akzeptiert wird und weniger Konsequenzen für den weiteren Verlauf hat.
Absolut. Vor allen Dingen im Prinzip kann man sich ja auch, also wenn es wirklich so, wenn die Erkrankung so schwer ist, dass du deswegen deinen Beruf nicht nachgehen kannst, dann sollte es ja so sein wie mit jeder anderen Erkrankung, nämlich dass du krank geschrieben wirst und arbeitsunfähig geschrieben wirst. So, ne? Weil wenn es dir so schlecht geht, dass du nicht fliegen kannst, dann solltest du natürlich nicht fliegen, weil du auch so viel Verantwortung hast.
Ja.
Und wenn du dann wieder gesund bist, dann solltest du wieder fliegen können dürfen.
Genau.
Ja.
Ja. Aber diese Angst, dass man, also dass das dafür keine Regel gibt, so, sondern dass einfach das Luftverbundesamt zum Beispiel sagen kann, ja, nö, haben wir nicht so ein gutes Gefühl, flieg mal besser nicht mehr. Das hat mir so eine Angst in dem Moment gemacht. Und jeder, also viele Piloten haben mir geraten, das auch nicht zu sagen bei meinem Fliegerarzt, sondern das zu verschweigen. Und ich dachte so, nee, ich muss das sagen, so, wenn das irgendwann mal rauskommt, und ich rede ja auch öffentlich darüber, dann gibt es ja noch mehr Konsequenzen. Aber sogar mein Fliegerarzt sagt auch, dass man da auf jeden Fall noch ein bisschen an den Rädchen dran schrauben muss, damit das irgendwie besser geregelt ist.
Mhm.
Ja, ja.
Ich sehe dich gerade im Bundestag. Genau diese Rede halten. Nee, und ohne Witz, ich meine das wirklich total ernst, weil ich so denke, so ja, das ist ja was ganz, ganz, also das eine ist ja irgendwo so eine gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen und das andere ist ja aber auch einfach Gesetzeslage.
Genau,
ne?
Ich finde, gesellschaftlich sind wir auf einem guten Weg.
Ja.
Es wird immer mehr darüber gesprochen, immer, also finde ich jetzt. Und wie du sagst, der zweite Punkt ist die politische Ebene. Also erstmal muss es einfacher und schneller gehen, dass man überhaupt an einen Therapieplatz kommt. Weil Leuten, die es wirklich schlecht geht und die dann ein Jahr irgendwie auf einen Therapieplatz warten müssen, das kann es auch nicht sein. So. Und zweitens, was wir gerade besprochen haben, es muss auch in diesem öffentlichen, beruflichen Umfeld irgendwie besser geregelt sein. Dass das mehr anerkannt wird und weniger Konsequenzen mit sich zieht.
Absolut.
Ja.
Ich habe leider so wenig Ahnung von Fliegen, dass ich nicht mal wüsste, welches Ministerium dafür zuständig wäre. Ob es das Verkehrsministerium ist oder ob es irgendwie, wir haben eine Luftfahrtbehörde oder sowas.
Luftfahrtbundesamt,
ne?
Genau.
Ah, okay.
Die sind sehr streng, sehr streng. Aber es ist ja nicht nur das Luftfahrtbundesamt, sondern ich kriege wirklich täglich Nachrichten von irgendwelchen, die in verschiedensten Berufen arbeiten und die mir sagen, ich bräuchte, aber ich traue mich nicht. Und das ist ja so traurig. Zum Beispiel, also ein Beispiel. Es war eine Mutter, die hatte das Jahr zuvor ihren Sohn verloren. Und ich glaube auch ihren Mann. Also sie war wirklich im tiefsten Loch, was man haben kann. Und sie hat gesagt, ich wünsche mir nichts mehr, als zur Therapie zu gehen, weil ihr geht's wirklich nicht gut. Aber sie traut sich nicht aufgrund ihrer Arbeit, weil sie war auch verbeamtet. Und das war ein riesiges Problem. Und diese Frau tut mir so unfassbar leid, weil sie braucht doch diese Therapie, also, und sie traut sich einfach nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir beide das jetzt besprechen, dann denkt man doch, das ist doch irgendwie, als würden wir irgendwie über die 50er Jahre reden und nicht über 2024.
Mhm. Ist aber leider
schräg.
2024, ja.
Okay. Das ist doch mal, ich behalte das, also ich meine es ganz ernst, ich behalte das mal im Hinterkopf, weil keine Ahnung, ich habe ja so viele verschiedene GesprächspartnerInnen hier.
Ja.
Und hier wurden schon so viele Beschlüsse gefasst.
Ja.
Also es hat ja auch schon jemand gesessen, hat gesagt, so, ich engagiere mich jetzt im Tierschutz und so. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl so, okay, vielleicht muss ich da mich nochmal irgendwie schlau machen oder keine Ahnung, vielleicht ist das sogar irgendwie Aufgabe des Verlags, weil es ist ja nun auch ein Verlag für mentale Gesundheit.
Genau, vielleicht kann man ja irgendeine Initiative jetzt in in die Welt.
Ich hole dich dann ins Boot.
Ja, machen wir.
In den Flieger.
Genau. Ja.
Ich möchte gerne, dass wir dann so, ich möchte dann mit dir fliegen und dass wir dann so Flugzettel aus dem Flugzeug schmeißen.
Ja.
Stelle ich mir gerade so ganz romantisch vor.
Ja,
einmal über Berlin und dann so 20.000 Flyer über Berlin runterschmeißen. So.
Wenn das nicht verboten wäre, wäre ich sofort dabei.
Ist es verboten?
Bestimmt.
Ja, bestimmt.
Umweltschutz und ich weiß alles.
Wir haben es nicht gewusst.
Also falls es jetzt passieren sollte nächste Woche, wir waren es noch nicht.
Nein, noch nicht.
Ja.
Oh, wie schön. Ich könnte jetzt noch 7000 Fragen stellen, aber ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass wir irgendwie, weiß nicht, wir haben irgendwie gerade so einen guten Punkt. Ja. Wie geht's dir?
Mir auch.
Ja.
Es war wirklich spannend, muss ich sagen, weil normalerweise kommt man ja zu so einem Podcast und da gibt es wirklich so einen Leitfaden. Und es ist witzig, über was wir heute gesprochen haben.
Ja, wir haben jetzt halt also wirklich irgendwie, ich habe das Gefühl, so zicke, zacke ja, irgendwie. Ja. Aber trotzdem, weißt du, was ich eigentlich, also was mir wichtig ist, ne? Weil das ist so, ich kriege auch unterschiedliches Feedback natürlich und manche Menschen fühlen sich super wohl damit, dass es so ganz frei ist und manche wünschen sich ein bisschen mehr, dass es so vielleicht mehr so Interviewcharakter hat und so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich selber sozusagen für mich so einen Wunsch habe, was dieser Podcast erreicht bei anderen Menschen, dann ist das zu zeigen, dass man einfach völlig frei und unbedarft mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. Weil wir beide haben uns vorher noch nie gesehen. Wir haben auch vorher noch nicht gesprochen. Ja. Wir sind uns jetzt wirklich ein paar Minuten, bevor diese Aufnahme angefangen hat, begegnet.
Ja.
Und haben uns jetzt aber einfach ein bisschen kennengelernt und ein Gefühl füreinander bekommen.
Das stimmt.
Und vielleicht auch sogar ein bisschen Vertrauen geschaffen. Und so fühlt es sich auf jeden Fall an.
Ja.
Und ich finde das was Wunderschönes. Und ich glaube, dass das, wenn ich so mal für mich, das habe ich glaube ich auch noch nie so richtig gemacht, einfach mal so diese Intention dieses Podcasts mal zu definieren, dass ich das eigentlich gerne weitergeben möchte, dass man einfach mit Menschen in ein Gespräch gehen kann, einfach mal sich austauschen kann, fragen kann.
Ja, das finde ich auch toll. Weißt du, was mir an unserem Gespräch heute sehr gut gefallen hat?
Erzähl.
Dass wir mal über unsere Schwächen gesprochen haben. Weil normalerweise kommst du immer zu so einem Podcast und du erzählst, boah, ich habe gerade das gemacht, ich habe das Tolles gemacht, dies, das läuft richtig gut gerade. Und dass man einfach mal so sagen kann, so, boah, nee, mir fällt das voll schwer, mich bei meinem Online-Banking drum zu kümmern. Oder, keine Ahnung, mir fällt das voll schwer, bei dir mit dem Amt anzurufen. Ich glaube, das müssen wir öfter machen. Weil du siehst gerade in diesem Social Media und auch oft in Podcasts immer dieses, boah, guck mal, was die alles erreicht haben und die haben ja so ein cooles Leben. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr zeigen, dass wir eigentlich alle auch unsere Probleme haben und dass das völlig normal ist. Und dass wir, also nicht Probleme, sondern auch unsere Hürden haben.
Ja.
Ja.
Ja, Hürde ist voll schön gesagt, weil dann ist es genau.
Ja.
Ja. Und weißt du, was du gerade gemacht hast? Geniales. Du hast meine Frage beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, weil es gibt ja keine Struktur bis auf eine Abschlussfrage.
Ach.
Und die Abschlussfrage ist nämlich, stell sie dir trotzdem auf, weil du hast jetzt indirekt schon beantwortet, aber vielleicht gibt es noch eine zweite Antwort. Ich sage in meinem Intro zu meinen ZuhörerInnen, dass sie sich was mitnehmen sollen aus dem Gespräch. Und es wäre jetzt meine Frage gewesen, was nimmst du für dich persönlich mit aus unserem Gespräch?
Ja, also das ist eigentlich auch Teil meiner Therapie gewesen, sich weniger zu vergleichen, mehr auf sein Inneres zu hören und dass es völlig okay ist, dass man Pausen braucht, dass man Hürden hat. Und dass das Leben mal hoch und runter geht, das gehört dazu.
Ja.
Ja.
Und genau, und ich fand das, was du vorher gesagt hast, hat diese Frage nämlich schon so beantwortet. Deswegen wollte ich dich jetzt gar nicht da irgendwie nochmal zu was anderem drängen. Und ich finde, also ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, aber wenn ich mir jetzt eine Sache rauspicke, dann finde ich so am schönsten, dass wir das Wort kindisch nochmal neu besetzt haben. Und dass ich finde, dass man das vielleicht, also dass ich mir jetzt so vornehme, das vielleicht nochmal bewusst öfter einzusetzen, in einem auf eine positive Art und Weise. Einfach um da so ein bisschen dieses Narrativ von was Negativem rauszunehmen, zu sagen, kindisch sein ist lebendig und spielerisch. Ich glaube, dass also diese Worterkenntnis nehme ich, glaube ich, mit.
Ich auch. Ich habe das nämlich auch immer sehr negativ abgestempelt, wahrscheinlich, weil ich auch immer negativ damit in Verbindung gebracht wurde. So gerade damals in der Schule. Aber jetzt bin ich ja, wie gesagt, sehr stolz darauf. Und wir wandeln das jetzt in ein positives Wort um.
Absolut. Und ich feiere dich.
Ja, ich dich auch. Und ich werde jetzt immer an dich denken müssen, wenn ich mit dem Miles fahre.
Bitte, schön. Betty, so schön, dass du da warst. Hat richtig, richtig Bock gemacht.
Dankeschön.
Und ich freue mich schon auf dein Buch.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt auch ganz, ganz viel Lust auf neue Herausforderungen beim Zuhören bekommen. Wer sich lieber mit Weihnachtsgeschenken beschäftigen möchte, guckt unbedingt bei einguterplan.de im Shop vorbei. Es gibt einen tollen Abreißkalender für 2025, sowieso alle Planer und noch solange der Vorrat reicht, den Adventskalender Eine gute Weihnachtszeit. Ansonsten gilt wie immer, tausend Dank für Rückmeldung, Support, was den Podcast betrifft. Wir freuen uns über jedes Abo, jedes Like, jede Bewertung, jeden Kommentar, jede Rückmeldung. Und ja, ganz, ganz lieben Dank und bis in 14 Tagen, eure Birte.